Max stürmt in mein Büro, lässt sich auf den Stuhl fallen. Ich bin echt wütend auf Gott. Max, Sohn gläubiger Eltern und christlich erzogen, hatte ein gläubiges Mädchen kennengelernt und geheiratet. Jetzt war er ein Häuflein Elend. Ja, was ist denn los? Frage ich. Warum bist du wütend auf Gott? Ich bin wütend auf Gott, weil ich letzte Woche Ehebruch begangen habe. Eine lange Pause. Dann sage ich, ich würde verstehen, dass Gott vielleicht wütend auf dich ist, aber warum bist du wütend auf ihn? Max erzählt mir, dass er sich seit Monaten stark zu einer Kollegin in seinem Büro hingezogen gefühlt habe und sie zu ihm, dass er seitdem gebetet habe, dass Gott ihn vor Unmoral, vor Ehebruch bewahren möchte. Ich frage ihn, hast du mit deiner Frau über die Situation gesprochen, dass sie auch für dich beten soll? Und hast du Abstand von dieser Kollegin gehalten? Nein, eigentlich nicht. Wir sind fast jeden Tag zusammen zum Mittagessen gegangen. Ich begann, ein großes Buch langsam über meinen Schreibtisch zu schieben. Max schaut zu, sein Gesicht ein Fragezeichen. Das Buch rutscht immer näher zu der Tischkante. Ich bete laut, Herr, gib, dass das Buch nicht auf den Boden fällt. Bitte, Herr, du hast doch die Macht dazu. Du hast doch die Kraft. Herr, ich vertraue dir, dass du das Buch nicht auf den Boden fallen lässt. Während ich so anhaltend bete, schiebe ich das Buch weiter, bis es über die Tischkante kippt und laut auf den Boden knallt. Dann sage ich, Max, ich bin echt wütend auf Gott. Ich habe so gebetet, dass er das Buch nicht fallen lassen möchte, und jetzt schau dir das an. Mit dieser Geschichte beginnt ein kleines Büchlein mit dem Titel Beschütze dein Herz, warum es wichtig ist, mit Sexualität richtig umzugehen. In der Zusammenfassung dieses Büchleins heißt es, manche Menschen haben es aufgegeben, sexuell rein zu bleiben. Andere haben es nie versucht. In diesem Buch wird aufgezeigt, warum es in unserer sexualisierten Umwelt so schwierig ist, rein zu leben, aber wie es trotzdem gelingen kann. Unreinheit wird uns immer zerstören, Reinheit dagegen nie. Ein hilfreiches Buch für jeden, jung und alt, Single und Paare. Wie gesagt, es geht heute Morgen um das Thema Ehe. Dazu eine wichtige Anmerkung. Wenn wir darüber nachdenken, was die Bibel über die Ehe sagt, dann gilt es zu beachten, verheiratet sein ist nach der Bibel nicht die einzig mögliche Lebensform. Jesus und andere Gottesmenschen waren nicht verheiratet, haben keine Ehe geführt. Man kann als Lediger oder als Lediger, wenn man sein Leben bewusst in den Dienst Gottes stellt, man kann als Lediger oder Lediger Gott sogar besser dienen als ein Verheirateter, so sagt es jedenfalls die Bibel. Nach 1. Korinther 7 muss ja der Verheiratete in seiner ganzen Lebensgestaltung, er muss Rücksicht nehmen auf seinen Ehepartner, auf seine Familie, was bei dem Ledigen ja nicht der Fall ist. Der kann sich voll in den Dienst für den Herrn geben. Also nicht nur verheiratet sein ist in der Bibel eine Möglichkeit. Aber Ehe ist auch ein wichtiges Thema. Als Predigttext lese ich aus Markus 10 die Verse 2 bis 9. Da kamen einige Pharisäer zu Jesus. Sie wollten ihm auch diesmal eine Falle stellen, als sie ihn fragten: Wie stehst du zur Ehescheidung? Darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Jesus fragte zurück: Was hat Mose denn im Gesetz vorgeschrieben? Mose, antworteten sie, hat gesagt, wenn sich der Mann von seiner Frau trennt, soll er ihr eine Scheidungsurkunde geben. Jesus entgegnete: Das war nur ein Zugeständnis an euer böses und hartes Herz. Aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Nach seinem Willen sollen sie ein Leben lang zusammengehören. Deshalb verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. So sind sie nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Was Gott nun zusammengefügt hat, darf der Mensch nicht scheiden. Jesus zeigt hier erstens, was Gott uns mit der Ehe schenkt. Jesus macht aber auch deutlich in dem Abschnitt, dass die Ehe gefährdet ist. Daraus ergibt sich drittens, dass die Ehe eine Aufgabe ist. Und über allem steht Jesus viertens als Heiland und Retter. Erstens, die Ehe als Geschenk. Ich schaue mir gerne Hochzeitsbilder an. Meist spiegelt sich etwas wider von der Sehnsucht und von der Hoffnung zweier Menschen auf das gemeinsame Glück. In verstärktem Maß lässt sich bei jungen Menschen heute wieder eine große Sehnsucht nach gelingender, echter Gemeinschaft beobachten. Sie wollen wieder heiraten. Und das nach all den Jahren, wo man die Ehe, so in den 70er, 80er Jahren, wo ich dann jung war, wo man die Ehe als Auslaufmodell abgeschrieben hat. Hochzeitsmessen überall in der Schweiz haben großen Zulauf. Da gibt es das Motto: Wir trauen uns, traut euch auch. Dieses schöne Wortspiel: Wir trauen uns, traut euch auch, meint ja Folgendes: Wir trauen uns, das heißt, wir wagen es, uns trauen zu lassen, weil wir einander trauen, weil wir einander vertrauen, uns einander anvertrauen. Darin kommt ja das sich anvertrauen etwas von der Ursehnsucht des Menschen nach Zuverlässigkeit, nach Geborgenheit, nach einem Ort, wo man daheim sein kann, eben nach Beständigkeit, nach Treue zum Ausdruck. Natürlich gibt es auch, wie zu allen Zeiten, andere Stimmen. Da wird einem heute auch wieder klipp und klar gesagt, es ist doch unmöglich, ein ganzes Leben lang mit demselben Partner zusammen sein. Das geht doch nicht. Da gibt es ein angeblich wissenschaftliches Buch mit dem Titel Monogamie, also die Einehe. Monogamie ist nach der Evolution nicht vorgesehen. Und das wird einem erklärt: Heute lebt man doch nicht mehr monogam, sondern man lebt polyamorös. Das ist angesagt, also man hat verschiedene, in verschiedenen Städten, verschiedene Liebespartner. Polyamorös. Nun, dagegen ist jetzt aber wieder zu sagen, dass in allen Liebesliedern, zu allen Zeiten, in allen Kulturen, in den Liebesliedern kommt die Sehnsucht nach einem treuen Partner zum Ausdruck. Die Eltern unter uns kennen sicher noch den Schlager, das Lied Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Das ist kein Lied, das ist ein frommes Lied, aber kein Lied aus dem Gemeinschaftsliederbuch. Ein ganz weltlicher Schlorschlager. Wir sind uns treu. Nun ein zweites Beispiel, eben Liebeslieder. Ewige Liebe, das wünsche ich dir. Ewige Liebe, das wünsche ich mir. Ewige Liebe, nur für uns zwei. Ewige Liebe, fühl mich bei dir die Hai. Es heißt da auf der Homepage Ewige Liebe, das erfolgreichste Schweizer Musical ist zurück. Ab 16.11. kann man es in Zürich wieder besuchen. Ich mache jetzt nicht unbedingt Werbung dafür. Es genügt, wenn ihr hier in den Gottesdienst kommt. 700.000 begeisterte Besucher. Ewige Liebe, nur für uns zwei. Ewige Liebe, fühl mich bei dir die Hai. Die Sehnsucht nach Treue, nach Beständigkeit, nach einem Ort, wo man eben daheim sein kann, ist etwas zutiefst Menschliches. Das ist nicht etwas, was von den frommen Christen, von den bösen Evangelikalen den Menschen halt aufgezwungen wurde. Nein, so ist der Mensch geschaffen. So ist der Mensch geschaffen mit dieser Sehnsucht nach Treue, nach Beständigkeit, nach einem Daheim. Gott selber hat den Menschen als Mann und Frau gestaltet, und zwar von Anfang an aufeinander bezogen, einander ergänzend. 1. Mose 1 heißt es schon, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Als Mann und Frau zusammen entsprechen sie dem Bild Gottes. Und nach 1. Mose 2, 24 zielt Gottes Schöpfungshandeln von Anfang an auf die Ehe. Darum verlässt ein Mann Vater und Mutter, seine Eltern, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Wörtlich ein Fleisch, ein Mensch, wobei die volle leiblich-seelische Einheit bezeichnet wird. Beide Partner gelten dann vor Gott als eins, sind vor Gott eine Einheit geworden. Gott selbst hat also die Ehe als Lebensordnung in der Schöpfung gestiftet. Wenn Mann und Frau zueinander finden, dann werden sie eins vor Gott und mit der Möglichkeit, diese Einheit von Körper, Seele und Geist in der Ehe zu erleben. Mit dieser Möglichkeit hat Gott dem Menschen ein ganz großes Geschenk gemacht. Ich hörte vor einiger Zeit ein Gespräch im Radio, ein Gespräch mit dem Herausgeber des Buches Die Glücksformel. Und das Wenige, was ich da in diesem Interview mitbekam, machte mich so neugierig, dass ich mir dieses Buch besorgte. Darin werden, wie es so schön heißt, die neuesten Erkenntnisse von Psychologen, Medizinern und Verhaltensforschern zu einer wissenschaftlich begründeten Vorstellung vom glücklichen Dasein zusammengefasst. Und dann findet man unter anderem dort folgende Sätze, und damit wird ja nur bestätigt, was die Bibel schon immer sagt. Einiges deutet darauf hin, dass Menschen, anders als die meisten Geschöpfe in der Natur, für lang haltende Bindungen an einen Partner eingerichtet sind. Dies mag ein Grund dafür sein, warum dauerhafte Liebesbeziehungen mehr Wärme und mehr Geborgenheit geben können als Freundschaften. Und dann heißt es weiter später, eine gute Partnerschaft macht glücklich. Sie ist der wichtigste äußere Faktor, der die Lebenszufriedenheit bestimmt. Verglichen damit spielen die finanzielle Situation, die Arbeit, die Wohnung oder die Freizeitaktivitäten eine weitaus geringere Rolle. Trotzdem verwenden wir oft viel mehr Zeit und Energie für diese Dinge als darauf, für den Partner da zu sein. Es lohnt sich, das zu ändern, denn fast nichts kann sich für das eigene Glück auf die Dauer so auszahlen, wie sich für den anderen Zeit zu nehmen und sie intensiv zu erleben. Soweit das Buch. Die Ehe, ein Geschenk Gottes an den Menschen, für das wir als Verheiratete jeden Tag dankbar sein dürfen. Nun muss aber auch das andere gesagt werden. Zweitens, die Ehe ist gefährdet. Schon immer scheiterten Ehen. Immer wieder misslang das, was Gott als Geschenk gedacht hatte. Schon von Anfang an musste in der Gesetzgebung für Israel auch die Möglichkeit eingeräumt werden, wie eine gescheiterte Ehe ordnungsgemäß getrennt werden konnte. Die Bedrohung der Ehe liegt in unserer Herzenshärtigkeit, wie Jesus sagt, also in unserer Hartherzigkeit, an unserer mangelnden Buß- und Umkehrbereitschaft. Ehepartner leben sich auseinander, können sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Und manchmal scheint zu gelten, lieber jetzt ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Wenn es zur Scheidung kommt, so macht Jesus deutlich, dann entspricht das aber nicht dem Willen Gottes. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wenn eine Ehe zerbricht, dann werden die Ehepartner schuldig aneinander und schuldig vor Gott. Und trotzdem werden immer mehr Ehen geschieden, leider auch unter Christen. Vor einiger Zeit fiel mir der erschütternde Bericht einer jungen Missionarin in die Hände. Sie erzählt: Mein Vater war Vollzeitmissionar. Meine Geschwister und ich wurden auf dem Missionsfeld geboren. Mission war immer unser Leben. Mein Vater leitete mit großem Engagement ein Bibelseminar, dessen Einzugsgebiet sich auf den ganzen westlichen Landesteil erstreckte. Meine Mutter stand ihm immer treu zur Seite. Ihr Leben war für unsere Erziehung ebenso prägend wie der Unterricht in der Schule. Im Lauf der Jahre hatten wir so ziemlich jeden Sturm erlebt, der über einen Missionar hereinbrechen kann. Jede dieser Erfahrungen aber führte zu wachsender Hingabe an den Herrn und zu verstärktem Engagement im Dienst. Mittlerweile sind wir Kinder erwachsen. Einige von uns sind verheiratet und arbeiten uns selbst als Missionare. Letzten Sommer rief Vater uns zu einem Familientreffen zusammen. Da er so kurz angebunden war und darauf bestand, dass wir alle anwesend wären, ahnten wir schon, dass etwas nicht in Ordnung war. Aber in unseren kühnsten Träumen hätten wir uns nicht ausmalen können, was uns erwartete. Das Treffen war kurz Und es ging auch gleich zur Sache. Im Wesentlichen lautete die Mitteilung: Kinder, ihr sollt wissen, dass ich mich von eurer Mutter scheiden lasse. Ich habe vor, Susi zu heiraten. Susi ist jünger als ich. Zum Abschied sagte Vater noch: Und im Übrigen bin ich nicht sicher, ob es wirklich einen Gott gibt. Was soll man dazu sagen? Ich war zunächst sprachlos. Zweierlei ist mir deutlich geworden. Einmal ist niemand vor einem solchen Schritt sicher, wenn er nicht auf seine Ehe achtet. Kein Missionar, kein Pastor, kein Gemeindeleitungsmitglied, kein Mitarbeiter, kein langjähriger Christ ist sicher. Zum anderen wird in diesem Bericht deutlich, wie Menschen bereit sein können, um eines Ungehorsams auf diesem Gebiet sogar ihren Glauben in Frage zu stellen. Man kann noch so große und tiefe Erfahrungen mit Gott gemacht haben, wer sich erst einmal in einen anderen verliebt und dem Gedanken an die Trennung von seinem Ehepartner, dem Gedanken Raum gegeben hat, der ist nicht nur zu jeder menschlichen Dummheit fähig, er kann sogar bereit sein, das Tiefste und Wichtigste seines Lebens, seine Beziehung zu Gott, in Frage stellen und wegwerfen. Warum? Weil ein Mensch eben genau weiß, der Schritt, den ich jetzt tue, ist nicht mit Gott vereinbar. Und dann ist man eben nicht mehr sicher, ob es wirklich einen Gott gibt. Und dann haben mich die anderen Christen sowieso alle enttäuscht. Die Ehe ist gefährdet. Deshalb ist es heute nötiger denn je, die zu pflegen. Drittens, die Ehe als Aufgabe. Meine letzte Hochzeitspredigt habe ich mit folgenden Worten an das junge Paar begonnen. Ich habe gesagt: Jetzt kommen schwere Zeiten auf euch zu. Natürlich habe ich das mit einem humorvollen Lächeln gesagt. Ich wollte dem Paar die Freude an den Flitterwochen nicht verderben. Und trotzdem habe ich das junge Paar und alle anwesenden Ehepaare daran erinnern wollen, dass mit der Ehe auch eine große Aufgabe auf sie wartet. Wieso? In jeder Ehe kommen zwei grundverschiedene Menschen zusammen. Wenn man heiratet, gut, wenn man noch einen Ehevorbereitungskurs, dann merkt man das schon, aber wenn man heiratet, ist einem das in der Regel noch nicht bewusst. Man freut sich nur darauf, endlich zusammen zu sein. Bald aber merkt man die Unterschiedlichkeit des anderen. Da ist nicht nur die Verschiedenheit von Mann und Frau, das sind ja schon zwei Welten, auch die Verschiedenheit der Herkunft, der Veranlagung, der Denkweise, der Ansichten, der familiären Prägung und so weiter und so fort. Zwei Welten kommen in der Ehe zusammen. Und nun muss von dem Paar eine riesengroße Arbeit geleistet werden, soll die Ehe gelingen. Denn die innere Einheit der Partner kommt nicht von selbst zustande. Es braucht das Interesse für den anderen. Wieso denkt sie manchmal so ganz anders als ich? Was läuft da jetzt wieder bei ihm ab? Wichtig ist, dass ich dabei lerne, in meinem Partner die für mich notwendige Ergänzung zu sehen. Wie gesagt, in der Ehe kommen in der Regel gegensätzliche Menschen zusammen. Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an. Am Anfang ist man vom anderen fasziniert, eben von dem, was man ja selber nicht hat, was dann der andere hat, aber dann kommt irgendwann früher oder später einmal die Phase, wo man das Verhalten des Partners nicht mehr versteht. Auf einmal fragt man sich, was bin ich denn da mit einem seltsamen Menschen zusammengeraten? Es ist gut, wenn man dann lernt, die Art des anderen als notwendige Ergänzung seiner selbst zu erkennen. Ich will das erklären, wie ich das meine. Als ich meine Frau zum ersten Mal sah, dann bei der gemeinsamen Arbeit sie kennenlernte, war ich unwahrscheinlich von ihrer Persönlichkeit fasziniert. So eine starke, geradlinige, entschlossene, leistungsbereite junge Frau. Was für ein Mensch. Als wir dann verheiratet waren und unsere vier Kinder da waren, da empfand ich manchmal meine Frau als zu streng mit unseren Kindern. Wir hatten manchen Streit im Blick auf Erziehungsfragen. Mir war Harmonie wichtig. Und sie setzte Grenzen, die dann auch konsequent eingehalten wurden. Ich war einige Zeit der Meinung, ja, ich bin der bessere Teil unserer Ehe. Ich muss mit meiner Liebe die Fehler ausbügeln, die meine Frau macht. Bis mir dann einmal mein Seelsorger, heute wird man sagen mein Coach, deutlich machte, dass ich mit meiner Nachgiebigkeit, mit meiner Angst vor Auseinandersetzungen, dass ich mehr Schaden bei den Kindern angerichtet hätte, wäre da nicht die notwendige Ergänzung und Korrektur durch meine Frau gewesen. Da sah ich dann ein, wie gut hat es Gott doch gemacht, als er mir in seiner Freundlichkeit und Barmherzigkeit mir meine Frau zur Seite stellte, als Ergänzung. Wenn also Eigenschaften und Veranlagungen des anderen mich stören, dann einmal überlegen, das ist vielleicht genau die Ergänzung, die ich brauche. Gott hat uns zusammengeführt und er hat genau gewusst, welche Ergänzung ich brauche. Und wenn Mann und Frau nun die gegenseitige Ergänzung annehmen, dann wird daraus ein starkes Team. Natürlich ist es schmerzhaft, wenn man merken muss, dass man selber nicht vollkommen ist, dass man eben Ergänzung braucht. Aber diese Erkenntnis ist auch heilsam. Ich hoffe, nicht alle brauchen so lange wie ich zu dieser Erkenntnis. Das ist die Ergänzung, die ich brauche. Die Ehe ist eine große Aufgabe noch in einer weiteren Hinsicht. Denn nun ist nicht alles notwendige Ergänzung des Partners. Vieles, was wir tun, sind Unarten, sind ungute Mötelis, die es gilt, im eigenen Leben anzugehen und zu bekämpfen. Die Ehe ist nach der Bibel auch ein Übungsfeld, wo ich biblische Wesenszüge, wo ich die Jesusähnlichkeit lernen und einüben kann. Ein Übungsfeld, die Ehe, wo ich Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung, Freundlichkeit, Geduld, Barmherzigkeit, Demut und so weiter lernen kann und lernen soll. Natürlich ist es leichter, diese Arbeit an sich selber auszuweichen. Es ist immer leichter, wenn Meinungsverschiedenheiten da sind, einfach den Bettel hinzuschmeißen. Es ist immer leichter, in Krisen einfach davon zu laufen. Es ist immer leichter, einfach den anderen für die Spannungen verantwortlich zu machen, eben die Arbeit an der Beziehung an sich selber zu verweigern und sich eventuell eben in ein neues Liebesabenteuer zu stürzen. Aber wenn wir das tun, dann weichen wir der nötigen Arbeit aus, die ja in jeder Beziehung geschehen muss. Und wir weichen auch der persönlichen Reifung aus. So, leider jetzt wieder die unverantwortliche Empfehlung im Mikromagazin vom 12.06., wo es da heißt, Autor Thomas Meyer rät, trennt euch, wenn es nicht mehr rosig läuft. Und dann ganz groß fast als Plakat, Thomas Meyer, ich lebe nicht, um Mühsames auszusitzen. In seinem neuesten Buch Trennt euch, rät der Autor Thomas Meyer unglücklichen Paaren reinen Tisch zu machen und auseinanderzugehen. Zu viele Menschen, es ist leichter, den Bettel hinzuwerfen, wegzugehen, zu viele Menschen heute, ob verheiratet oder nicht, denken nur noch an die eigene Selbstverwirklichung und kaum noch bereit, an sich selbst zu arbeiten. Dieser Ich-Kult unserer Zeit ist der Grund, warum das Zusammenleben der Menschen immer schwieriger wird, ja bald unmöglich wird. Die Folge sind immer mehr ungenießbare, aggressive, rücksichtslose Menschen. Am Ende sind sie dann aber auch einsame Menschen. Die Ehe, eine große Aufgabe. Darf ich den Ehepaaren einen Vorschlag machen? Ich denke, es ist gut, wenn jedes Ehepaar mindestens alle 5 bis 10 Jahre ein Eheseminar, ein Ehepaarwochenende, einen Ehekurs mitmacht. Darf ich eine Bitte noch äußern, wenn Sie bei der Arbeit an Ihrer Ehe irgendwo stecken geblieben sind, dann nehmen Sie doch um Himmels Willen Hilfe in Anspruch. Es gibt für einen Seelsorger nichts Traurigeres, als wenn er erst gerufen ist, wenn alles schon kaputt ist. Wer verheiratet ist, steht vor einer großen Arbeit, eine Arbeit, die von beiden Partnern geleistet werden muss, eine Arbeit, die Vergebung, die den Neuanfang, das Gespräch und immer wieder die Investition der Liebe braucht. Die Ehe ist eine der großen Lebensschulen Gottes, in der wir Menschen für die Ewigkeit zubereitet werden sollen. Wenn aber diese Arbeit geleistet wird, dann kann mit Gottes Hilfe eine Ehe zu einem Vorgeschmack auf den Himmel werden. Die Ehe als Aufgabe. Und wenn diese Aufgabe nicht gelingt, dann steht über allem das noch kurz zum Schluss: Jesus als Heiland und Retter. Wenn die Schuld noch so groß ist, Vergebung ist bei Jesus immer möglich. Seine Gnade reicht auch für alle Not einer zerbrochenen Ehe. Wir dürfen alles von der heilenden, vergebenden und zurechtbringenden Kraft Jesu erwarten, auch im Scheitern. Trotz des klaren Neins der Bibel zur Scheidung hat die Gemeinde Jesu die Pflicht, all denjenigen barmherzig zu begegnen, deren Ehe gescheitert ist. Barmherzigkeit. Bei Jesus ist immer Raum zur Vergebung. Jesus als Heiland und Retter, auch im Scheitern, auch wenn wir schuldig geworden sind. Amen. Gut, dass wir einander haben. Das ist jetzt wichtig.